Lennart und Snowborn. Herzlich willkommen zusammen. Wir haben einen Talk von drei Personen heute, eine Open-Source-Investigation und es geht um eine libysche Miliz bei diesem Talk und die Verbindung zur EU. Sie haben mit wenig Budget einen Open Source OSINT gemacht und haben sich mit der Tarek Ben Zayed Brigade beschäftigt und sich angesehen, mit welchen europäischen Akteuren sie eigentlich kommunizieren und interagieren. Bitte nehmt euch die Bühne und viel Spaß. Herzlichen Dank. Ich muss sagen, ich war nicht Teil der Operation selbst, aber ich kann eine Einführung machen, wo Felix und Paul ihre Ergebnisse präsentieren oder ihre Forschung. Ich will einfach nur erklären, wie die EU, was die implementiert haben während der ihrer sogenannten Migrationskrisen oder wir, was wir auch den Sommer des Widerstands nennen. Aus 14/15. Es gab scharfe Reaktionen von der Europäischen Union, um das für die Zukunft zu verhindern. Frontex hat dabei eine größere Rolle gespielt und ich werde sie jetzt einmal kurz erklären. Es gibt verschiedene Konventionen, die verbieten, Geflüchtete zu Orten zu bringen, wo sie in Gefahr sind. Ich erwähne einfach mal zwei wichtige, die Genfer Konvention und die es ist nicht erlaubt, Geflüchtete unmenschlich behandelt werden oder Menschenrechtsmisshandlungen ihnen angetan werden. Ich werde nicht in Details gehen. Dies gilt auch für die Seefahrt, auch für Search and Rescue auf hoher See. Und ich werde ein paar weitere Konventionen erwähnen, die auch sagen, dass Menschen in Not an Bord kommen können und zu einem sicheren Ort gebracht werden müssen. Es gibt verschiedene Konventionen, die das erwähnen, meistens im Bereich der Vereinten Nationen. Und eine wichtige Institution ist die Internationale Seefahrtsorganisation. Und sie haben Richtlinien, wo sie spezifizieren, wie Leute, die auf See an Bord genommen werden, wenn sie Geflüchtete und Asylbewerber sind, sollte nicht stattfinden, wo sie sich in Gefahr befinden, sodass Schaden von ihnen abgewendet werden muss. Dies wurde zweimal festgestellt und die Rechtslage ist relativ klar dabei. Libyen ist nicht ein solch sicherer Ort für Geflüchtete. Und ein paar von euch erinnern sich vielleicht an eine Depesche der deutschen Botschaft von Nordafrika in 2017, die gesagt haben, dass die Migrationscamps in Libyen wie Konzentrationslager sind. Seit dieser Feststellung haben sich die Bedingungen eher noch verschlechtert. Es ist verboten, Menschen zurück nach Libyen zu bringen für Kapitäne von Schiffen, auch von wirtschaftlichen Schiffen. Das sind sogenannte Pushbacks. Das sind die Terminologie, die wir benutzen, und auch das deutsche Gesetz verbietet das im deutschen Strafgesetzbuch über Verlassen von Menschen. Allerdings passiert es immer noch. Das ist ein deutscher Schiff, das von der Firma Opilog unterwegs war. Sie haben Menschen an Bord gebracht und dann einmal zurück nach Libyen gebracht. Die Search and Rescue Organisation von der Civil Fleet machen dies natürlich nicht und berücksichtigen internationale Konventionen, bringen sie nach Europa, wo sie sehr viel sicherer als in Nordafrika sind. Dies ist allerdings etwas, was die Europäische Union versucht zu untergraben seit ungefähr 2015. Und eine derer Versuche ist, eine Gruppe einzusetzen, die sich mit Search and Rescue beschäftigt, wo Leute aus allen Mitgliedstaaten dabei sind. Deutschland spielt dabei eine wichtige Rolle und schickt da Leute von der, vom Verkehrsministerium, vom Innenministerium, vom Außenministerium hin. Und Libyen ist dabei sehr aktiv, versuchen die Regulation zu verändern. Und sie wollen natürlich nicht die Genfer Konvention oder Menschenrechtskonvention ändern, werden das allerdings mit technischen Richtlinien oder Ähnlichem tun. Und diese versuchen zu sagen, wie sich Leute mit der Administration von Schiffen beschäftigen sollen, um die technischen Bedingungen abzustimmen mit den Realitäten. Das beobachten wir bereits in Italien, wo die Autoritäten sehr viel Unterdrückung benutzen. Repressionen innerhalb der Häfen. Sie nennen es Diskussionen mit IMO bezüglich Regulation. Allerdings eine der Empfehlungen ist, dass die geflüchteten Organisationen geflüchtet werden dazu, mehr mit der Polizei zu kooperieren und Befragung selbst durchzuführen an Bord. Was allerdings sehr wichtig ist, ist, dass die Europäische Union angefangen hat, eine sogenannte libysche Küstenwache aufzubauen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das nach Gaddafi, als Libyen bombardiert wurde von NATO-Staaten, gab es einen kompletten Zusammenbruch des Staats und Libyen hatte keine Küstenwache. Dementsprechend war die Idee, wenn die EU und ihre Mitgliedstaaten keine Pushbacks nach Libyen durchführen dürfen, dass sie eine Küstenwache aufbauen, die die Leute zurückzieht nach Libyen. Das haben sie gemacht und haben 60 Millionen Euro dafür bezahlt. Ein wichtiger Aspekt ist dabei, wo die Search and Rescue Zone innerhalb von Libyen ist. Dies sind internationale Gewässer und am Boden an der unteren Ende sehen wir die libysche Sasshole. Die hat vorher nicht existiert, die wurde erst eingerichtet. Vor 2018 wurde das Ganze von Italien koordiniert. Und natürlich, wenn die Leute an Bord genommen wurden, mussten sie nach Italien gebracht werden. Was sie allerdings gemacht haben, oder auch Italien gemacht hat mit EU-Geldern, ist ein Rescue-Koordinationscenter zu etablieren, auch mit EU-Geldern. Und da sie es gemacht haben, müssen sie damit auch verschiedene regularen und Sicherheitsbeschränkungen erfüllen. Sie müssen eine Telefonverbindung haben, Internet, jemanden, der Telefone annehmen kann, Englisch spricht, 24 Stunden am Tag. Es müssen Krankenwagen vor Ort sein. Und das sind Anforderungen, die man erfüllen muss. Und auch Überwachungs-Equipment wurde vor Ort installiert, um die Region zu überwachen. Wir haben versucht, ein bisschen mehr herauszufinden, was eigentlich mit dem Geld passiert ist. Zusammen mit AskEU, ähnlich wie Frag den Staat in Deutschland, gibt es das Ganze auf EU-Ebene. Und die EU ist nicht wirklich willens zu sagen, wo das Geld eigentlich hingegangen ist, die 59 Millionen Euro. Wir haben danach gefragt, die Europäische Kommission und den Europäischen Rat gefragt, das sind zwei wichtige Institutionen auf europäischer Ebene. Wir haben sie gefragt, okay, 2017 habt ihr ungefähr 60 Millionen Euro an Italien gezahlt, um so ein Rescue- und Koordinationszentrum einzurichten, aber sehr viele Seerettungsorganisationen haben gesagt, das existiert nicht, es geht keiner ans Telefon. Was habt ihr also mit dem Geld gemacht? Und die Kommission war, wir haben keine Ahnung, ob es ein solches Zentrum gibt oder, falls ja, wo es ist. Das war 2021. Der Rat hat dieselbe Antwort gegeben. Ein Jahr später ist rausgekommen, es hat nicht funktioniert. Und so haben sie ein mobiles Zentrum installiert, ein sogenanntes mobiles MRCC, und haben dafür verschiedene Kommunikations- und Überwachungstechnologien benutzt. Dann haben wir gefragt, okay, und wo, okay, jetzt, dass ihr das Ganze geliefert habt, wo wird es dann installiert? Und welche Milizen und andere Institutionen in Libyen werden das Ganze benutzen? Da haben sie gesagt, das wissen wir auch nicht. Die Diskussion läuft immer noch. Und deswegen wissen wir auch jetzt immer noch nicht, wo dieses Zentrum operiert wird. Es gibt eine andere Mission in Libyen, eine zivile Verteidigungsmission. Und sie haben ein Handbuch herausgegeben, wie solche Operationen durchgeführt werden, solche Rettungsaktionen auch auf See. Wir haben dann mit Frag den Staat einmal nachgefragt, ob wir dazu die Unterlagen sehen können. Das wurde abgelehnt, weil es die öffentliche Sicherheit einschränken würde. Und Sie können daher nicht sagen, was im Handbuch hinterlegt ist. Das kann ich nicht wirklich nachvollziehen, aber das ist Politik.
Okay, hier haben wir ein Paper, das ich bei Frag den Staat bekommen habe, und wir sehen die Überwachungsinstrumente, die die italienische Küstenwache benutzt, um Informationen über Boote zu bekommen. Das Ding hier ist, dass sie Alarmphone mit drin haben, das in anderen Aspekten total kriminalisiert wird. In der Mitte sehen wir ein Frontex-Flugzeug, und das ist ein weiterer wichtiger Schritt von so einer Backdoor, die man eingebaut hat. Libyen hat keine Luftwaffe, also natürlich auch keine Helikopter für die Küstenwache, und deswegen gibt es da, deswegen macht Frontex es seit 2016. Sie haben die Verordnung geändert. Frontex ist jetzt dazu in der Lage, eigene Flugzeuge und Drohnen anzuschaffen. Dafür haben sie einen Haufen Geld ausgegeben. Und sie geben die Informationen an die libysche Küstenwache, damit die dann rausfahren und die Leute einsammeln und zurück nach Libyen bringen. Ich habe versucht, mehr über die technischen Kapazitäten von diesen Drohnen und Flugzeugen rauszufinden. Es gab die Vermutung, dass die auch Informationen über Kommunikation, über Satelliten sammeln. Frontex hat geantwortet, dass sie diese Technologie nicht an Bord haben. Und dann habe ich eine Präsentation von Airbus bekommen, der die Drohnen für Frontex betreibt. Aber da steht drin, dass sie Kommunikationstechnik an Bord haben. Und das zeigt, wie schwer es ist, an Informationen zu kommen in diesem Kontext. Frontex sagt jetzt, wir folgen sämtlichen rechtlichen Voraussetzungen. Wir kommunizieren nicht direkt mit der libyschen Küstenwache, sondern wir kommunizieren mit der Rettungsleitstelle, die aber wiederum Informationen in die libysche Küstenwache gibt. Aber dann kam raus, Airbus, die Leute, die Drohnen betreiben, haben eine direkte Verbindung über WhatsApp zur libyschen Küstenwache. Und dann habe ich Frontex gefragt, in welchem Umfang benutzt er diesen direkten Kanal, diesen direkten Channel, und Frontex hat antwortet, nein, benutzen wir nicht. Aber dann bin ich doch noch an Informationen rangekommen, wo wir hier sehen, in vielen Fällen sind persönliche Daten entfernt, aber wir sehen hier Kommunikation zwischen Frontex und der libyschen Küstenwache. Hallo, ich bin der Kapitän, habt ihr Informationen über Flüchtlinge und so weiter. Und das ist wirklich einfach eine WhatsApp-Nachricht schreiben, hey, wir sind bereit, wo sollen wir hinfahren? Und hier sehen sehen, was am 14. Juni 2021 passiert ist, als ein Handelsschiff versucht hat, Leute, die sie an Bord genommen haben, an die libysche Küstenwache zu übergeben, was auch von Frontex organisiert worden ist. Ich möchte enden mit einem weiteren Aspekt. Es gab viel Kritik an der Kollaboration von Frontex mit der libyschen Küstenwache, und 2019 hat die EU-Kommission eine Überwachungsmission für Menschenrechte eingesetzt, die herausfinden soll, ob die finanziellen Beiträge, die in die libysche Küstenwache gehen, ob mit denen nur Einsätze finanziert werden, die menschenrechtlichen Standards entsprechen. Dafür hat man eine externe Beratungsfirma eingestellt. Also haben wir gefragt, okay, welche Beratungsfirma macht dieses Monitoring und können wir mal deren Berichte sehen? Die Antwort war, eine Überwachung durch eine dritte Partei existiert. Punkt. Dann haben wir noch ein drittes Mal nachgefragt, was haben diese Mechanismen bisher herausgefunden? Die Antwort war, wir haben die Mechanismen. Also es ist wirklich super viel, was unklar ist. Meines Erachtens ist es sowieso alles Bullshit. Das sind übrigens parlamentarische Anfragen. Also nicht mal das EU-Parlament ist dazu in der Lage, Informationen zu bekommen. Das war nur eine kurze Einführung für die Open Source Datensammlung von Paul und Felix, die jetzt weitermachen werden.
Also, danke an Matthias. Hoffentlich habt ihr ein gewisses Verständnis gekriegt, was es für postapokalyptische Tools es gibt, die die EU in den letzten Jahren installiert hat. Einfach nur, dass man Menschen, die migrieren, fernzuhalten. Wir sind von Sea-Watch, kurze Einführung. Das ist eine Organisation, die im mittleren Mittelmeer aktiv ist, seit 2015 mit zwei Schiffen der Aurora, und wir haben auch zwei Flugzeuge im Einsatz, Seabird 1 und 2. Also was ist Sea-Watch und warum machen wir so etwas mit Flugzeugen? Wir gehen direkt in dieses Gebiet hier im Mittelmeer. Also die staatlichen Akteure arbeiten nicht direkt mit uns. Das ist, warum wir sofort Boote finden müssen, die gerade in Not sind, die Hilfe befördern. Selbst wenn Frontex vor Ort war, und auf der anderen Seite sind wir da, um Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren. Wir werden auch kurz darüber sprechen. Also was wir hier sehen können, das sind die gewöhnlichen Migrationsrouten im westlichen Bereich aus Libyen. Ganz einfach, Lampedusa ist der am einfachsten zu erreichende Punkt von Tripolis nach Lampedusa sind 180 nautische Meilen, was man halt auf so einem kleinen Boot, auf so einem Gummiboot zurückgelegt wird. Und wir wollen natürlich die europäischen Regierung auffordern und dazu bringen, das zu unterbinden. Und wir sehen die Pullbacks quasi täglich, und wir sehen auch jede Menge Gewalt entlang der Grenze durch sogenannte Grenzschützer. Also eine Hier sehen wir ein Beispiel einer der Kooperation zwischen der EU und den sogenannten Partnern im Westen Libyens, sprich den Milizen. Also was wir hier gesehen haben, ist die sogenannte libysche Küstenwache innerhalb von maltesischen Gewässern, die geradezu Jagd auf Migranten gemacht haben. Sie haben ins Wasser geschossen, um sie zu verunsichern. Sie haben auch versucht, das Boot zu crashen, damit sie die Leute an Bord nehmen können. Und sie haben auch mit Metallstangen auf sie eingeschlagen. Zum Glück konnten die Menschen in diesem Fall entkommen und konnten bis nach Lampedusa kommen. Aber das war ein Glücksfall. Meistens sind diese gewalttätigen Angriffe erfolgreich in dem Sinne, dass es zu Pullbacks kommt. Aber die gesamte Ausstattung, die Finanzierung, die Luftraumüberwachung findet durch Unterstützung von Frontex Schweiz wird auch mitfinanziert von Frontex und insbesondere auch die Schaffung der sogenannten Libyan Rescue Zone, also in libyschen Gewässern, wurde durchgesetzt. Und die Etablierung von diesen sogenannten Pullbacks haben dazu geführt, also quasi haben genug Übungen dazu, mittlerweile das professionell durchzuführen. Man hat also quasi diese ganze Drecksarbeit mehr oder weniger auf die libyschen Akteure abgewälzt und sie dabei unterstützt. Und die machen halt das, was die EU selber nicht machen darf, und man hat sie halt dazu befähigt, diese Pullbacks zu machen. Klar, die Europäische Union hat einfach die Vorgabe, dass möglichst wenige Leute nach Europa kommen sollen. Die faschistische Regierung in Italien hat ganz klar das Ziel rausgegeben, dass niemand das Italien erreichen sollte, was dazu führt, dass die Migranten immer schwierige, immer gefährliche Routen wählen müssen. Wir sehen das zum Beispiel im Osten Libyens, wo also sich neue Routen etabliert haben, die noch gefährlicher sind. Wir machen jetzt mal weiter mit Paul.
Felix hat euch gerade ein bisschen was über unsere Arbeit erzählt und wie fucked up das EU-finanzierte System mit der libyschen Küstenwache im westlichen Teil des Landes funktioniert. Aber da ist bis zu diesem Jahr ein Vakuum im östlichen Teil des Landes, worüber ich euch jetzt ein bisschen mehr über die aktuelle Situation dort erzählen werde, was zum Aufstieg von Tarek Ben Ziyad, dem Thema des heutigen Talks, geführt hat im östlichen Teil von Libyen als relevanten Akteur. Wenn ihr im östlichen Teil von Libyen, also Tobruk oder Benghazi, fliehen wollt, dann war die Route bisher immer ein bisschen anders als die westliche Route, weil es dort die maltesische Search and Rescue Zone gab, aber die haben mittlerweile die Rettung aufgegeben. Also wenn kommen Leute nach Italien, relativ selten nach Malta, sie sterben eher, aber normalerweise würden sie nicht abgefangen. Das hat alles stattgefunden in der SAF-freien Route, also der Route aus Ostlibyen. Was wir oft sehen können, ist, dass die Schiffe anders strukturiert sind, öfters größere Fischerboote. Von Rettungsperspektive aus sind sie wirklich schrecklich. Sie kentern oft, dabei sterben Menschen. Und klassische Search and Rescue Operationen ist eher das Schiffswrack, was wir dabei sehen. Also eine Art von Booten, wie wir sie hier im Bild einmal sehen. Pylos war allerdings ein Fall, der sowieso schon ein bisschen anders war als die anderen Fälle, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, weil Tarek Ben Ziyad dort aber involviert war. Malta wäre normalerweise die verantwortliche Autorität in diesem Bereich der See. Die ignorieren allerdings meistens die Seenotrettungsrufe als auch uns. Sie hängen einfach den Hörer wieder auf. Sie wären normalerweise verpflichtet, Rettung durchzuführen, sind allerdings ein bisschen flüchtige Sachen. Was sie machen, ist, sie sagen normalerweise nicht, wer sie sind, wenn sie in Rettungssituationen involviert sind. Sie kommen allerdings dahin, händigen Rettungswesten aus und gehen wieder weg und fragen einfach nach wirtschaftlichen Schiffen, dass sie das wieder den Leuten Sprit nachfüllen sollen und hoffen, dass sie nicht nach Malta fahren, sondern einfach weiterfahren. Das ist eine offensichtliche Bruch der Konvention, sodass sie dementsprechend nicht zum Retten kommen. Es war und ist, es war bisher immer ein Problem, dass es keinen Abfang gab, auch für Italien, wo sie am Ende angekommen sind. Ich möchte euch gerne ein paar Audioschnipsel einspielen, die das belegen. Der erste ist zwischen unserem Monitoring-Flugzeug und dem UTF ULA am Rettungsschiff. Bitte bestätigen Sie, dass die SS Malta nachgetankt werden kann.
I hope
Ich hoffe, ihr habt es alles verstanden. Ich habe keine Untertitel. Die Audioqualität ist relativ schlecht. FMC Euler hat bestätigt, dass die RCC Malta gesagt hat, ja, wir werden euch nachtanken. In diesem Fall wurden sie gerettet von einem italienischen Schiff und Malta war dementsprechend mit ihrem Vorgehen erfolgreich und keiner ist glücklicherweise umgekommen. Es gab einen weiteren Anruf von unserem Verbindungsoffizier vom Boden und sie haben das Telefon angenommen, was sie normalerweise nicht tun. Normalerweise hören sie Seabird anrufen und legen direkt wieder auf. Hier haben sie glücklicherweise aber den Hörer abgenommen. Bitte senden Sie uns eine E-Mail, wenn Sie irgendwelche Informationen senden wollen. Das haben wir bereits getan. Okay, wir haben Sie empfangen. Ich möchte Sie auch darüber reden, was aktuell vorgeht in diesem Fall. Das tut uns leid. Wir sprechen nicht mit NGOs. Okay, Sie sprechen nicht mit NGOs, das haben wir gehört. Dann brach der Anruf ab. Das zeigt euch einfach das maltesische Verhalten. Und um klar zu sein, Menschen sind deswegen gestorben. Um das alles einmal zusammenfassen, was die EU stört, spezifisch Malta und Italien, ist, dass es keinen Abfang aus dem östlichen Teil von Libyen gab. Und da die westliche Route sehr risikoreich ist, sind Leute eher nach Tunesien oder nach Ostlibyen ausgewichen. Und diese zwei Grafiken zeigen das. Entschuldigung, diese Folie hatte ich vergessen. Das ist die Übergabe der Lebenswesten auf die unidentifizierten maltesischen Schiffen. Und diese beiden Graphen zeigen das Ansteigen von diesen beiden Veränderungen zu anderen Booten aus 2023. Die Grafik wurde von unserem unglaublich professionellen DOCS-Team gemacht. Danke dafür. Und eine weitere Grafik zeigt, wie die Anzahl der Menschen, die gewechselt haben, die dunkelblaue Grafik in diesem Bereich. Es sind jede Menge kleine Schiffe, die allerdings sehr voll beladen sind. Wenn 10 davon unterwegs sind, ist es bereits eine Menge. Um ein bisschen zu erklären, wie unsere feine Brigade operiert, geben wir euch einen kurzen Überblick über die politische Situation in Ostlibyen.
In der links oberen Kurve seht ihr Dabeiba, ein guter Freund von den Vereinten Nationen. Und auf der rechten Seite haben wir den liebenswürdigen Khalifa Haftar, der wirklich eine Persona non grata war. Niemand würde ihn jemals treffen in den USA. Er ist ein verurteilter Kriegsverbrecher, hat aber lange für die CIA gearbeitet. Er kooperiert mit der Wagner-Gruppe aus Russland. Und, ja, er ist einfach kein netter Typ. Und dieses Jahr haben wir zum ersten Mal EU-Regierungschefs gesehen, die sich mit ihm treffen. Meloni hat sich mit ihm getroffen. Maltesische Regierungsmitglieder haben sich mit ihm getroffen. Italienische Innenminister hat gesagt, wir hoffen auf eine gute Kooperation mit ihm, was Migration angeht. Und er hat einen Sohn, Fadam Haftar, und der Sohn hat eine eigene Miliz. Ja, diese netten Leute sind super berüchtigt in Ostlibyen für außergerichtliche Tötungen, Folter. Amnesty International hat da einiges zu geschrieben. Und Teile von ihnen sind Salafisten, aber das nur am Rande. Also, die kooperieren auch mit dem Osten, aber was wir an den tollen, was wir bei denen sehen und mit ihren tollen Autos, die sind eine landbasierte Gruppe. Und wir waren die Ersten, die sie auch auf dem Meer gesehen haben. Das ist ihr Schiff, das den gleichen Namen hat, Tarek Ben Zayed. Und wir haben auch zum ersten Mal gesehen, wie sie große Fischerboote abgefangen haben. Ihre Seeleute kommen vor allem aus Südostasien. Und wir haben ein bisschen untersucht, okay, wir haben es gegoogelt, wo dieses Schiff herkommt und haben herausgefunden, dass es von Volume in den Vereinigten Arabischen Emiraten hergestellt wurde. Und von den technischen Voraussetzungen von diesem Schiff auszugehen, ist dieses Schiff ist nicht für Patrouillenfahrten gemacht. Das ist dazu gemacht, sehr schnell an einen bestimmten Ort zu kommen und dann wieder zurückzufahren. Und auch wenn die Seeleute eine südostasiatische Crew sind, sind auch Milizangehörige an Bord. Das Schiff hat seinen Heimathafen in Benghazi. Und zum politischen Kontext, europäische Offizielle haben sich, wie gesagt, mit Khalid Haftar getroffen und sie haben ganz offen über dieses Boot gesprochen. Und es gibt dieses widerliche Recycling-System und TBZ war, oder seine Miliz war beteiligt auch daran, vom Flughafen Leute zu den Booten zu begleiten, die dann auf einem, die dann später auf dem Meer abgefangen wurden, zurückgebracht wurden. Dann mussten sie Lösegeld zahlen, 3.000 bis 5.000 Euro. Dann sind sie wieder auf ein Schiff gekommen. Das war das Schiff, das in den Pilos-Unglück involviert war, wo dann viele Menschen gestorben sind. Also sie haben ein Geschäftsmodell, sie schicken Leute aufs Meer, lassen sie dafür bezahlen, fangen sie wieder ein, lassen sich Lösegeld zahlen, dann fahren sie wieder raus aufs Meer und da sterben sie. Wir haben keinen Beweis, ob das von der EU komplett koordiniert wird, aber wir sehen ganz eindeutig, dass es ein Stück weit Kooperation auf jeden Fall gibt und Flüchtlinge oder Geflüchtete in den Händen von TBZ werden extrem gefoltert, werden ermordet. Wir haben auch aus dem Himmel Szenen von diesem Bild gesehen. Felix zeigt uns jetzt, wie sie jetzt mit der EU kooperieren auf so einem operationellen Niveau, um Leute in Seenot zu finden.
Also vielen Dank. Was wir hier sehen, Abreisen, quasi, die wir gemeinsam mit anderen NGO dokumentiert haben. Sieht vielleicht am Anfang ein bisschen langweilig an. Das sind alles, die blauen sind alles Distress Cases, also Schiffe, die in Seenot geraten sind. Und die roten Punkte sind die von der Miliz wieder zurückgezogen wurden zum Pulvex. Und wir sehen hier in dem gelben Bereich die Bereich von Malta, die kümmern sich aber halt nicht drum. Und wir sehen, dass die natürlich sehr, sehr weit außerhalb der Zone von Benghazi operieren, also die Miliz operiert. Wie können sie die überhaupt finden, diese ganzen Boote, ohne eigene Luftraumüberwachung? Sie patrouillieren natürlich in einem gewissen Gebiet. Also wir patrouillieren, wir selber als Sea-Watch patrouillieren, aber ohne unsere Flüge wären wir eigentlich blind. So wie machen also die Milizen das? Wir sehen hier das Ganze am 7.6.23, das ist schon ein relativ interessantes, also relativ fancy Boot. Wir konnten das Boot identifizieren, das ist vorher, es ist im Bereich rund um Indien gezogen, gebaut wurde es von Volume einer Firma aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es ist ein Unterstützungsboot, das relativ viele Personen tragen kann. Aber sie brauchen immer wieder neues Öl, neues Wasser, um aufzufüllen. Also sie können sich nicht weit bewegen. Was wir hier sehen, ist eine Interception. Wenn festgemacht, dass auf dem kleinen Boot sind über 400 Personen drauf. Warum ist es so wichtig? Ganz einfach, wir haben ganz viele Informationen gesammelt, um belegen zu können, dass Frontex involviert war in der Lenkung und auch in der Unterstützung dieser Operation durch diese Milizen. Wir kriegen Informationen vom Alarmforum, wir kriegen Informationen von Handelsschiffen, wir haben unsere eigene Luftraumüberwachung. Wir rufen natürlich auch die Notrufstellen in Tripoli, in Malta und in Rom an und unsere Kontakte in Benghazi. Und natürlich nutzen wir auch quasi die Flugstats, also die Flugbewegung von anderen Flugzeugen. Dadurch konnten wir ein sehr kraftvolles, umfangreiches Tool entwickeln, wo wir das Ganze mal dokumentieren können. Wir haben über 2000 Boote in Seenot dokumentiert, nur in 2023 alleine. Also lass mal ein bisschen tiefer reingehen. Am 23. Juni, was da passiert? Wir haben die Frontex-Aktivitäten überwacht, ganz normale Informationen von Flightradar zum Beispiel. Wir haben auch wir haben unsere eigene Antenne, aber es gibt natürlich auch Signale, die von kleineren Flugzeugen ausgesendet werden, um sie zu identifizieren. Und immer wenn Frontex eine komische Operation, eine Anomalie oder ein Orbit zum Beispiel, wenn es also komische Bewegungen gibt, dann sehen wir das. Hier haben sie ihre Flughöhe geändert, sind ein bisschen runtergegangen und sind dann um einen gewissen Bereich immer rumgeflogen, rumzirkuliert. Hier sehen wir es nochmal, wenn wir zum Beispiel die Notrufnummern anrufen, hey, wir haben euch ja auf dem Radar gesehen und ihr seid in eurem Bereich, dann antworten die einfach nicht, die reden nicht mit uns. Also als wir diese Informationen erhalten haben, wir haben unsere eigene Flugraumüberwachung gestartet und sind zur letztgenannten Position geflogen. Wir haben aber nichts finden können, also kein Schiff in Seenot. Also es war eine Miliz involviert, die nicht wirklich wissen, was sie da tun. Wir haben einfach mal den Kapitän angefunkt und so hat der Kapitän geantwortet auf unseren Fälze. Könne ich Sie fragen, was Ihre Intentionen sind? Ich sehe, dass Sie ein Boot in Seenot ansteuern. Könne ich Sie nach Ihrem Anliegen fragen? Also wir haben Erlaubnis von der vom libyschen Regierung, das zu tun, und wir gehen dahin und retten alle, weil das Wetter immer schwieriger wird in den nächsten 1 bis 2 Stunden. Also wir müssen sie alle fangen, und sie zurück nach Libyen bringen. Wir haben das verstanden. Sie haben Autorisierung der libyschen Regierung, um das Schiff aufzuhalten. Darf ich Sie fragen, warum Sie diese Leute fangen? Wir werden diese Leute empfangen und bringen sie zurück nach Libyen, in den Hafen von Benghazi. Also was man ganz genau sehen kann, ist, dass der Kapitän des Schiffes nicht wusste, wo er war, also des Milizschiffes. Und wir können auch daraus schließen, dass die Crew nicht von der Miliz direkt gestellt wird. Und wir haben nach mehr Informationen gefragt. Wie sollen solche Operationen überhaupt jemanden fragen, jemanden finden? Und wir haben den Kapitän gefragt. Und der Kapitän hat uns seine Telefonnummer gegeben von Mr. Abdullah und er arbeitet als Übersetzer in Ostlibyen. Wir haben ihn einfach gefragt, wie könnt ihr überhaupt sicherstellen, dass ihr diese Boote in Seenot finden könnt? Wo habt ihr die Informationen? Und er hat dann uns bestätigt, das sind Informationen von Frontex, das ist der Call mit dem Übersetzer Abdullah, also der Anruf. Der Anruf kam von Osprey 2. Okay, danke. Also Osprey 2, das Flugzeug von Frontex. Tarek Ben Said angerufen und hat über ein Boot, das sich in Seenot befindet, berichtet. Ja, das wurde dann bestätigt von dem von Abdullah. Ja, und wir sehen also, dass das, was Frontex selber nicht sagen wollte, wo hier nochmal von libyscher Seite bestätigt wurde. Wir gucken uns jetzt nochmal die Sachen gemeinsam an über Frontex und hier sehen wir nochmal in unserem Tool die Bewegungen von Handelsschiffen. Also wenn zum Beispiel Frontex ein Mayday geben würde, und wir sehen die letzte bekannte Position und die, die orange Linie trennt quasi libysche Rescue Zone von der maltesischen Rescue Zone. Hier, Frontex hat das Boot gefunden und ein paar Stunden später haben wir dann selber unsere eigene Operation aus der Luft gestartet, sind zur letzten bekannten Position gefahren, was im libyschen Gewässer fand, sind weiter nach Norden geflogen, um zu suchen, haben kein Schiff gefunden und dann haben wir letztendlich die Interception, also die Übergabe, das Stoppen gefunden. Hey, das ist natürlich etwas, in diesem, um das zu dokumentieren, haben wir uns zusammengetan mit Al Jazeera, Lighthouse Reports und Spiegel, die die ganzen Puzzleteile zusammengebracht haben, um das hier mal journalistisch aufzuarbeiten. Wir gucken uns das jetzt hier einmal an. Also Interception heißt immer Abfangen, das Abfangen des Bootes. Gucken an, was hier passiert. Sie sehen das Ganze über die Zeitachse. Und insbesondere die Spuren der Handelsschiffe geben uns eine gute Idee davon, was passiert. Es wurde ein Mayday-Signal, wenn es ein Mayday-Ruf von einem geschrieben hat, wird es ein bisschen Abweichung vom eigentlichen Kurs gegeben. Und das Handelsschiff wurde also direkt von Malta vermutlich gesteuert, beziehungsweise kam aus Malta. Wir haben auch Informationen einer spanischen NGO, die Funkverkehr abgehört hat, von einem Funkverkehr zwischen einem unbekannten Flugzeug und der Taliban Zayed Flotte gehört haben, wo es also direkten Kontakt zwischen diesen beiden Parteien gab. Und als wir dann an die letzte bekannte Position geflogen sind mit unserem eigenen Flugzeug, konnten wir Folgendes dokumentieren. Ich habe eine Position für Sie. Möchten Sie die Position haben? Werden die Koordinaten durchgegeben. Wir suchen ein Schiff. Ich wiederhole nochmal die Position. Also das ist jetzt der O-Ton. Sie können mich anrufen, wenn Sie vor Ort sind.
Genau, Handelsschiffe sind in derselben Zeit an der Route vorbeigefahren, haben nicht ihre Richtung geändert. Und das Milizschiff wird später gefunden mit entsprechenden Flüchtlingen an Bord. Was sehr interessant dabei ist, ist, dass erst einfach mal es einen maltesischen Akzent gibt, sodass der Pilot von Malta kommt. Und es ist typisch, dass diese Leute sich, also maltesische Autoritäten sich nicht identifizieren. Allerdings gibt es einen maltesischen Radar, der staatliche Akteure nachverfolgt, wenn diese Malta verlassen oder wieder zurückkehren. Und zwei davon, maltesische Flugzeuge, waren an diesem Morgen unterwegs und auch zwei Stunden später sind sie nach Norden gegangen. Während dieser Zeit konnten wir viel Druck aufbauen und Malta hat in diesem Fall nicht nicht abgestritten, dass sie mit der maltesischen Küstenwache, libyschen Küstenwache zusammengearbeitet haben, das ist nicht falsch, und haben gesagt, dass sie mit jedem möglichen Kooperationspartner in der Region zusammenarbeiten, um Leuten in Seenot zu helfen. Und nur um klar zu sein, seit dem Beginn von Sea-Watch sind ungefähr fast 30.000 Menschen im Mittelmeer untergegangen oder ertrunken. Das sind Dunkelziffern. Das kommt von zum Beispiel von Vereinten Nationen Zahlen. Das sind Schiffe, die verschwunden sind. Und die Zahlen sind wahrscheinlich relativ höher. Die Zahlen, die wir im Laufe der Zeit bekommen haben, ist, dass es immer mehr Grenzenkonflikte gibt, dass Milizenkonflikte gibt und immer mehr Warlords auch damit interagieren. Und deswegen, und das ist etwas, wo wir wirklich, was wir wirklich klarstellen müssen, wir sind aktuell in den tödlichsten Jahren seit dem Anfang der Aufstreben der Milizen. Und viele Menschen sterben wegen dieser Komplikationen auf dem Mittelmeer. Dies ist sehr wichtig und das sollte auch klar sein. Wir benutzen Open Source Intelligence, das heißt öffentlich verfügbare Informationen von Twitter, von Snapchat, Facebook-Gruppen und TikTok, weil diese Menschen auch sich selbst präsentieren auf diesen Netzwerken. Diese Videos und alles, was wir hier gezeigt haben, wurde nicht editiert. Das wurde von den Menschen selbst so dargestellt, dass sie auch so gesehen werden wollen von außerhalb. Das ist sehr besorgniserregend, aber es gibt uns eine grundsätzliche Idee, was für eine, was für Partner sich die Europäische Union verlässt und was sie sucht und was sie tun. Wir können uns so grob vorstellen, was sie mit diesen Menschen machen werden, wenn sie zurück nach Libyen geführt wurden.
Yes, indeed, they're doing a fucking barbecue.
Wir haben gesehen, dass sie grillen. Ganz herzlichen Dank. Wir haben, wie gesagt, heute verschiedene NGOs präsentiert, nicht nur Sea-Watch. Es ist eine Kooperation mit Lighthouse Reports und Alarm Phone. Herzlichen Dank.
Wollen wir Fragen irgendwie abwechselnd machen?
Muss ich auch setzen?
Warst du die Erste?
Thank you. Herzlichen Dank. Ich schätze, wir haben ein paar Fragen. Bitte bewegt euch zu dem Mikrofon. Danke, Paul Wagner und Felix. Wer hat eine Frage? Ja, aus dem Internet. Danke. Wir fragen uns in der Online-Community, ob China einen Teil in dieser Region aktiv ist und wenn ja, wie? Wir haben keine Ahnung. Wir sind sicher, dass der östliche Teil von Libyen mit Russland kooperiert. Es gab dort viele Wagner-Aktivitäten in der Vergangenheit. Libyen ist ein Kriegsfeld. Es gibt die Türkei, es gibt die EU, es gibt Italien, die versuchen, mehr Zugang zu Autoritäten bekommen. Und im Osten gibt es Ägypten und Russland. Aber bezüglich Russland, China haben wir keine Idee.
Ich habe mich gefragt, ob China in dieser Katastrophe in Derna eine Rolle gespielt hat, weil da ja viele Helfer aus anderen Ländern kamen, aber da war ja auch zum Beispiel Deutschland. Das war das letzte Mal, wo ich was über China in Libyen gehört habe. Eine interessante Sache ist, dass China Drohnen an Khalid Haftar geschickt hat. Das muss so 2019 rum gewesen sein. Und dann ist der Bürgerkrieg wieder aufgeflammt. Und das war ein ganz interessanter Drohnenkrieg, der auch in der Ukraine gestartet ist. In Libyen, als der der westliche Teil des Landes mit türkischen und der östliche mit chinesischen Drohnen bewaffnet worden ist. Vielen Dank für den Vortrag. Wisst ihr, ob es technisch möglich ist, Satellitentelefone zu lokalisieren? Um auch Infos an Infos zu kommen mit der Europäischen Küstenwache. Ja, das geht. Das wissen wir vom großen Schiffsunglück vor Lampedusa 2013. 2014 ist ein weiteres großes Boot vor Malta gesunken. Deswegen hat ja die EU selbst für die Mare Nostrum-Mission für ein Jahr ins Leben gerufen, die Seenotrettung gemacht hat. Etwas später hat die, also ja, es ist möglich, Zugang zu diesen Infos zu kriegen.
Wir wissen aus Kommunikation mit denen, dass sie das normalerweise abstreiten, dass sie die Möglichkeiten haben. Gibt es irgendwelche Quellen, technische Informationen, die das beweisen können, dass sie die Möglichkeiten dazu haben? Wie gerade erwähnt habe, dass es öffentliche Quellen dafür gibt, in Bezug auf die Wahrnehmung oder beziehungsweise das Auffinden. Haben Sie bisher gesagt, dass Sie beim Schiffswrack gesehen haben, dass das Boot an einem bestimmten Ort war wegen Satellitentelefon, allerdings nicht durch Flugzeuge. Es könnte allerdings auch durch Satelliten herausgefunden worden sein, da Frontex seit 2021 auch Satelliten benutzt mit Hawkeye 360 mit einer Firma, die wahrscheinlich in Israel basiert ist. Das ist eine der Firmen, die kleinen Mini-Satelliten betreiben und sind eine der ersten Kunden dieser Firma. Und der Vertrag, das war ein Jahresvertrag, der wurde bereits einmal verlängert, aber dies um die Auffindung, nicht um das Abfangen. Und ich zweifle daran, dass Frontex ein Interesse daran hat, diese Telefonate abzuhören, weil sie keine Strafverfolgung machen. Das wäre eher Europol oder Ähnliches, die darauf eingehen. Das ist allerdings einer der Beweise.
All right, can we go to number four, please? Thanks.
Thank you for your talk. Vielen Dank für den Vortrag. Das war sehr depressing, wenn wir Faschisten sehen, die in Europa am Aufstieg sind, und zwar ziemlich viel. Was sind eure Tipps oder Ideen? Was können wir machen? Was braucht ihr? Was kann man machen? Ich meine, wir brauchen auf jeden Fall Geld. Das ist immer die einfachste Lösung, weil Sea-Watch und auch die anderen Organisationen spendenfinanziert sind. Außerdem, was wir gerade gesehen haben mit GEAS, ist, wir haben eine richtig, richtig krasse Shitshow in der Migrationspolitik gerade. Das sieht man auch in der Zivilgesellschaft. Es ist super, super wichtig, Aufmerksamkeit zu schaffen über die Situation im zentralen Mittelmeer. Es interessiert niemanden mehr, wie viele Leute jeden Tag oder jedes Jahr dort sterben. Und dieses Thema geht in den medialen Debatten so total unter. Wir finden es wichtig, die Aufmerksamkeit hochzuhalten und auch darauf zu lenken, was Frontex und andere staatliche Akteure mit Elektronik und so weiter jeden Tag machen. Also das Alarm von unterstützen und so weiter, super wichtig, organisiert, kämpft, geht auf die Straße. Wir sind einfach eine NGO.
Ich will nur kurz hinzufügen, Felix hat erwähnt, das SIAS-Paket, das sogenannte Migrations- und Asylpaket der EU, das die EU-Parlament und EU-Rat beschlossen haben vor 2 Wochen. Und der nächste Schritt wird sein, die ganzen Helfern von Migranten zu kriminalisieren. Und es ist ein weiteres Paket auf dem Weg, das schon vor der EU-Kommission vorgetragen wurde, was sie Menschenschmuggler nennen. Es gibt gewisse Paragraphen, die so ausgelegt werden könnten, dass sie auch zivile Rettungsorganisationen betreffen. Und das könnte, die Entwicklung dieses Gesetzvorschlags könnte sogar noch schlechter werden für uns. Normalerweise wäre das Parlament die Firewall quasi, wie wir es hier sehen, aber darauf können wir nicht setzen. Also bitte helft, wenn ihr helfen könnt.
Vielen Dank für den Vortrag. Ich habe mich gefragt, ob es einen Weg gibt, in Kontakt mit Flüchtenden zu kommen, die gerade unterwegs sind, oder diese darüber zu informieren, weil Frontex weiß ja häufig über Menschen in Seenot Bescheid vor euch. Und gibt es da vielleicht eine Möglichkeit, Kontakt herzustellen, um früher an Informationen zu kommen? Nee, das ist super gefährlich, weil wir sind kein Staat und Seenotrettung ist eine staatliche Angelegenheit. Also müssen wir mit den Rettungsleitstellen kooperieren, zumindest solange die bereit sind, mit uns zu kooperieren. Und wenn das Alarmphone einen Seenotanruf bekommt, dann müssen die auch die Rettungsleitstellen informieren und die setzen dann die NGOs ins CC. Das sind super, super wichtige Infos, aber auch gefährliche, und wir können die Menschen nicht direkt kontaktieren, weil uns das auch direkt kriminalisieren würde. Das ist nämlich eine staatliche Zuständigkeit.
Eine weitere Frage von Nummer 1. Also in Bezug auf die Milizen, in der Vergangenheit gab es Berichte, zum Beispiel von Sea-Watch, von einem Sea-Watch-Schiff, dass die sogenannte libysche Küstenwache das Feuer eröffnet hatte auf Boote von Sea-Watch. Und meine Frage wäre, wie gefährlich haltet ihr die Situation, wenn quasi diese Milizen die Meere bevölkern für die NGOs? Wie sicher haltet ihr das denn? Also, gute Frage. Wir versuchen mit verschiedenen Sicherheitsfirmen uns zu vernetzen, uns zu informieren, welche Waffen sind zum Beispiel auf den Schiffen der libyschen Küstenwache installiert. Zum Beispiel, wir wissen, dass die Kalaschnikows nutzen andere automatische, vollautomatische Waffen benutzen, aber die zum Beispiel nicht kräftig genug sind, um zum Beispiel Flugzeuge abzuschießen. Wir versuchen natürlich nicht zu nah an diese Akteure zu gelangen. Wir können auch nicht allzu lange vor Ort bleiben. Aber wir wissen, dass natürlich die Küstenwache jede Menge Geld empfängt von der Europäischen Union. Aber gleichzeitig wäre es vielleicht ein bisschen dumm, wenn sie dann einfach ein NGO-Mitglied umbringen würden. Mit der Miliz Ben Said sieht es etwas anders aus. Die sind einfach hochkriminell, sind hochgewalttätig. Sie kontrollieren den östlichen Bereich, sie sind quasi keiner Kontrolle unterlegen. Also wir haben auch ein Alarmsignal abgesetzt, dass wenn wir die sehen, dass die auch die anderen NGOs denen nicht zu nahe kommen, einfach um dieser Gefahr zu entgehen. Nochmal eine Nachfrage in Bezug auf Boden-Luftraketen, die natürlich auch vorhanden sind. Aber selbst wenn ihr also quasi Firmen befragt oder mit dem Team habt, habt ihr natürlich weiterhin dieses Risiko. Und selbst wenn ihr in internationalen Gewässern seid, könnt ihr vor denen nicht sicher sein, weil es diese Grenzen halt einfach nicht ganz klar sind oder nicht beachtet werden.
Ich habe nicht so richtig eine Frage, ich habe ziemlich viel Wut. Jedes Mal, wenn ich diesen Informationen zuhöre, was ihr von den NGOs macht, ihr seid moderne Helden, vielen Dank. Okay, vielen Dank. Ich würde gerne mehr darüber hören, aber vielleicht kriegen wir beim nächsten Kongress ein neues Update. Vielen Dank nochmal für Paul Wagner, Matthias Monroy und Felix Weiß.